Guten Morgen allerseits erstmal. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Diabetes sprechen. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Erkrankung. Diabetes ist nach dem... Moment. Michael, haben wir hier falsch? Ah, okay. Diese Richtung, okay. Diabetes, das kommt tatsächlich aus dem Griechischen. Das heißt Durchfluss mit Honig versüßt. Das ist eine ganz, ganz frühe, sondern eine antike gemachte Beobachtung, dass Patienten mit dieser Erkrankung, dass ihr Urin sehr süß ist. Und es gibt, Diabetes ist eigentlich, muss man sagen, nicht eine Erkrankung, sondern ist, richtiger gesagt, es sind verschiedene Erkrankungen, die unterschiedlich sind von der Pathophysiologie, aber die dennoch einige gemeinsame Merkmale haben. Und das Hauptmerkmal, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie diese pathologische Erhöhung des Blutzuckers haben. Und ich will jetzt ein bisschen über die Geschichte erzählen. Dieser Mann, das ist Oskar Minkowski, das war ein deutscher Pathologe in Straßburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Straßburg war damals deutsch. Und der hat zum ersten Mal die Entdeckung gemacht bei Hunden, bei einer bestimmten Hunderasse, Beagle-Hunden, dass wenn man bei diesen Hunden die Bauchspeicheldrüse entfernt, dass diese Hunde dann ein Diabetes mellitus entwickeln. Und das war das erste Mal, dass man diese Beziehung hatte zwischen Pankreas und Diabetes mellitus. Und dann gab es ein großes Rennen, um herauszufinden, was gibt es im Pankreas, was gibt es in der Bauchspeicheldrüse, welche Substanz gibt es, dessen Fehlen letztlich zu Diabetes mellitus führt. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Bauchspeicheldrüse ist im Grunde genommen eine Enzymfabrik, wo viele Enzyme hergestellt werden, die Eiweiße verdauen. Hier unten ist ganz viel Platz für die beiden, die da stehen. Hier unten, hier können Sie hier oder hier sitzen, direkt neben mir. Insulin ist ein Eiweißmolekül. Also Sie können sich vorstellen, ein Eiweißmolekül ist zu isolieren aus einem Organ, was voll ist mit Enzymen, die Eiweiße spalten, gar nicht so einfach ist. Und es war auch in der Tat sehr schwierig, bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, um Jahre ungefähr 1890, dieses Paar hier, das ist Frederick Banting, das ist er hier, und das ist Charles Best, nicht Georgie Best, der Fußballer, sondern Charles Best. Und der Banting war damals, glaube ich, orthopädischer Chirurg, das kann man hier erkennen, kräftige Unterarme hier, auch noch einen Kittel. Und die haben mit diesen Hunden, hier sehen Sie den Hund, und er war Medizinstudent tatsächlich, er war etwa so alt, wie Sie heute sind. Und sie haben in einem Institut in Kanada sich an diesem Prozess herangemacht, wahrscheinlich weil sie wenig Ahnung hatten, wie schwer es ist, diese Substanz zu isolieren. Und das haben sie mit dieser Apparatur hier gemacht. Das ist ein Foto, das tatsächlich, Sie können sehen, mit welchen primitiven Mitteln sie gearbeitet haben. Da haben sie über eine, das heißt, nennt man Kohlenfraktionierung. Und die haben tatsächlich diese Substanz aus den Langerhanschen Inseln isoliert und deshalb nennen sie es Insulin, nicht aus den Inseln, die Substanz aus den Inseln. Und das ging dann durch die Welt. Es war eine riesige Entdeckung und es war damals so, dass der Chef dieses Instituts, der hieß McLeod, und er war nicht da, als die Entdeckung gemacht worden war. Er war auf einer Studienreise in Europa und als er zurückkam, hat er tatsächlich versucht, diese Entdeckung für sich zu reklamieren. Und es war so, dass der Student, also der Best, der hatte diese Ergebnisse vorgetragen und zufällig war in dem Hörsaal ein Mitglied des Nobelpreiskomitees aus Stockholm und so konnte er dann tatsächlich beweisen, dass sie das entdeckt haben. Also heute, dass Professoren die Ergebnisse ihrer Studenten klauen wollen, ist keine neue Sache, will ich damit sagen. So, ja, also so ging es durch die Welt, das ist ein Jahr später. Und damals, dieses Mädchen war 8 Jahre alt, dieses Mädchen war die Tochter des Gouverneurs von New York. Und wenn Sie jetzt an Amerika denken, New York grenzt, also New York State grenzt an der kanadischen Grenze, ist also relativ nah, die haben davon gehört. Und damals war das so, dass bei Typ 1 Diabetes es keine Behandlung gab. Und das trat bei Kindern auf und es gab nur eine Behandlung. Und die Behandlung war, man nannte das Inanition. Das ist ein schönes Wort für Verhungern. Weil die einzige Möglichkeit, die man hatte, dieser Hyperglykämie, dieser hohen Blutzuckerspiegel Herr zu werden und dann ein hyperglykämisches Koma letztlich, was fatal wäre, zu vermeiden, war, die Kinder verhungern zu lassen. Und dann muss man sich vorstellen, man hatte dann ein Kind, sein eigenes Kind, und dann musste man entweder das eigene Kind durch Verhungern langsam sterben lassen oder schnell sterben lassen durch diabetischen Koma. Nur, dass Sie ein bisschen so die Dramatik sich vorstellen können. Und das hat man gemacht auch bei diesem Mädchen. Sie können sehen, wie dünn das Mädchen war. Und es ist auch so, das erzähle ich auch diese Geschichte ein bisschen, weil man als Medizinstudent, ich habe zumindest so gedacht, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das, was wir in der Medizin wissen, dass es immer da war. Also man, das wird einem so präsentiert wie eine Art Block, ein Quader, ein Monolith an Informationen. Man muss nur diese Information einmal internalisieren und dann ist man fertig. So ist es nämlich nicht. Es ist so, dass von dem Wissen, was wir heute, von dem, was wir heute zu wissen glauben, medizinisch, wird sich in ungefähr 20 Jahren die Hälfte als falsch sich herausstellen. Wir wissen nicht, welche Hälfte, aber das ist so. Und das heißt, dass dieses Wissen, das ist ein dynamischer Prozess, wo immer neue Sachen dazukommen. Und es ist auch so, dass diese Erkenntnisse, die müssen einzeln der Natur sozusagen abgetrotzt werden, wie Stein, wie ein bisschen Stein, was man aus dem Boden hauen muss. So war es auch, man hat das jetzt gefunden. Und das Mädchen hat dann Insulin, einen ersten kruden Extrakt bekommen. Und das sind tatsächlich Archivbilder, das ist ja nicht gefaked, 3 Monate später. Sie können sehen, wie das damals, was für ein riesiger Durchbruch das war. Aber wie so oft in der Medizin ist es auch so, auch bei Durchbrüchen so, dass man erstmal denkt, ja hurra, und dann stellen sich dann in der Spätfolge viele Probleme dar, die man vorher gar nicht wusste. Weil nachdem man die akute Erkrankung beherrscht hat, kamen dann die Spätkomplikationen. Und auf die, das sind die, die heute für uns besonders wichtig sind. Nur ein bisschen zum Hintergrund. Die zweithäufigste Stoffwechselerkrankung in Deutschland nach Fettstoffwechselstörungen. Prävalenz ungefähr Typ 1, 0,2% in etwa. Das heißt, wir haben in etwa vielleicht 150.000, 200.000 Fälle in Deutschland. Dagegen Typ 2 mindestens 8% Prävalenz bei Erwachsenen. Das heißt, wir haben mindestens 8 Millionen Fälle von Typ 2. Das ist dieser Wohlstandsdiabetes, wenn man so will. Und Sie können sehen, was für ein wichtiges Problem das ist. So, hier sehen Sie Prävalenz in der Welt. Also, das ist aus einer Lancet-Arbeit vom letzten Jahr. Die genauen Zahlen müssen Sie nicht wissen, Sie müssen nur wissen, je dunkler, desto häufiger. Und was erkennen wir aus diesem Bild? Was wir erkennen, ist, dass Diabetes nicht so sehr ein Problem der reichen Länder ist, sondern es ist ein Problem der armeren Länder. Und vor allen Dingen Nordafrika, Nahen Osten, Indien, Asien, hier Mongolei. So, woran liegt das? Gut, man weiß es nicht, aber es ist natürlich so, dass die Gene, die zu Diabetes führen, das hat was, man nennt das sparsame Genhypothese, thrifty gene. Das heißt, das sind Gene, wir sind in einer Umwelt groß geworden, wo es im Grunde genommen einen Mangel an Nahrung gab. Und die Leute, die Menschen, die am besten Nahrung speichern konnten, hatten einen Überlebensvorteil, weil natürlich sie konnten das sich anfressen, sage ich mal, und dann in der Not kamen sie länger durch und die anderen starben. So, und diese Völker, natürlich diese Gegenden hier, kommen etwas später aus diesem Prozess heraus als wir. Das ist eine Hypothese, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber was wir sehen, es hat auch damit zu tun, dass die Lebenserwartung in der Welt, was würden Sie sagen zum Beispiel, was ist die Lebenserwartung weltweit? Heute. Was ist die Lebenserwartung in Deutschland? In etwa? 80, so. Was ist die Lebenserwartung weltweit? 65. Wie viel? 65. In Afrika zum Beispiel? 65. Nein, Sie haben recht. Die Lebenserwartung ist weltweit 65. Das ist erstaunlich hoch. Also Deutschland hat eine Lebenserwartung von 65 gehabt, erst in den 60er Jahren, glaube ich, des letzten Jahrhunderts. Das heißt, die Bevölkerung wird, also es ist auch heutzutage so, dass die häufigste Todesursache sind die kardiovaskuläre Erkrankung, nicht mehr die Infektionskrankheiten. Seitdem es Menschen auf diesem Planeten gab, waren immer war immer die häufigste Todesursache die Infektionskrankheit. Und seit ungefähr 20 Jahren ist das nicht mehr so. Und das hat damit zu tun, dass trotz der ganzen Unkenrufe, die wir hören, wie schlecht alles geht, die Wahrheit ist, dass es der Menschheit nie so gut ging wie heute. Die Bevölkerungsexplosion 1900 war die Bevölkerung Afrikas etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Jetzt ist die Bevölkerung Afrikas zweimal so groß wie ganz Europa, etwa 1 Milliarde im Vergleich zu 500 Millionen. Und das ist, kann man schlecht sehen, kann man aber gut sehen, weil natürlich, dass überhaupt die Menschen jetzt, die hatten nicht weniger Kinder früher, sondern die starben ja alle. Und jetzt überleben die Leute, ist auch so, dass die Geburtenrate sinkt. Also man soll das jetzt nicht so schwarz sehen, aber was wir haben, ist eine enorme Zunahme der Lebenserwartung und auch deshalb haben diese Bevölkerung jetzt zum ersten Mal mit Diabetes zu tun. Hier können Sie sehen, das ist jetzt 1980, am häufigsten dann hat man hier gesehen, hier Indien, USA, Russland, Deutschland in den Top 10, jetzt haben wir heute China, Indien, USA, Brasilien, Deutschland ist gar nicht mehr da. Das heißt, was man sieht, ist, dass weltweites Diabetes ein Problem ist, es ist hier ein Problem und es ist erst recht in den entwickelten Ländern oder da wird das ein richtig großes Problem werden. Hier sehen Sie in Deutschland die Altersprävalenz. Die Prävalenz nimmt zu. Ab ungefähr 80 Jahren nimmt die Prävalenz ab. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Patienten mit Diabetes einen gewissen Überlebensnachteil haben. Aber Sie sehen, Diabetes ist eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters. Hier kann man an dieser Kurve sehr gut sehen. So, etwa die Hälfte bleiben unentdeckt. Da komme ich nochmal drauf zurück. Typ 1 und Typ 2, das wissen Sie, der große Unterschied. Typ 1 ist eine Zerstörung der Beta-Zellen durch einen Autoimmunprozess, den wir nur teilweise verstehen. Und Typ 2 Diabetes, man hat im Prinzip mehr Insulin, man hat einen Hyperinsulinismus. Nur das Insulin wirkt nicht, weil die Zellen, die peripheren Zellen, insbesondere die Zellen in der Muskulatur, gewinnen eine Resistenz gegenüber der Wirkung des Insulins. Und dass man weiß es nicht, das hat vielleicht mit Glukosetransportern, ganz verstehen tut man es nicht. Es gibt dann, heutzutage nennt man das Typ 1 und Typ 2, jetzt nennt man das Typ 3 und Typ 4. Typ 3 sind die seltenen Formen, im Wesentlichen sind das genetische Formen, man nennt das MODI, MODI steht für Maturity Onset Diabetes of the Young. Und dann gibt es genetische Defekte der Insulinwirkung und so weiter. Dann ein paar ganz seltene Medikamente, Infektionen und so. Das sind die seltenen Formen, insbesondere die genetischen Formen. Typ 4 ist dann Schwangerschaftsdiabetes. Das ist eine relativ neue Klassifizierung. Warum brauchen wir Glucose? Glucose ist der einzige Spender für zwei ganz wichtigen Organe. Also ich weiß nicht, ob man Erythrozyt als Organ nennen kann. Also auf jeden Fall ist es so für das Gehirn. Das Gehirn kann nur Fett, kann nur Zucker verbrennen. Das heißt, die anderen Körperteile, die können, wenn es drauf ankommt, Fett verbrennen und sogar Protein verbrennen. Aber das Gehirn braucht Zucker. Das heißt, der Körper, wenn wir jetzt in eine Mangelsituation sind, wird alles andere abbauen, ganze Muskulatur, damit ja das Gehirn genug Glucose bekommt. So läuft das. Zweites sind die roten Zellen. Die sind im Prinzip, die haben ihren Kern verloren. Das ist ein zytoplasmatischer Sack. Und die brauchen, um ihre Integrität aufrechtzuerhalten, verbrennen sie auch Zucker, genau, Glucose. So, warum kommt das? Also hier muss man jetzt sehen, um zu sehen, aus welchem genetischen Hintergrund wir kommen. Ich hatte ja gesagt, dass Diabetes im Prinzip damit zu tun hat, dass wir die Gene unserer Vorfahren, diese genetische Veranlagung, nicht verlassen haben. Aber wieso denn? Wie konnte das sein? Also Menschen gibt es seit ungefähr 120.000 Generationen. So viel ist das nicht, im Grunde genommen. Und es kann vielleicht sein, dass es nicht mal 120.000 Generationen sind. Und für diese Zeit waren wir hier Jäger und Sammler. Das war auch eine relativ gute Zeit. Die Männer haben, das weiß man inzwischen, drei, vier Stunden am Tag gearbeitet, haben irgendwas erlegt, Beute nach Hause geschleppt und sonst haben sie sich unterhalten über wichtige Themen, während die Frauen alles gemacht haben. Das ist leider nicht mehr ganz so heute. Also das war damals so. Also Jäger und Sammler, fast unsere ganze Zeit auf dieser Erde. Dann Ackerbau. Ackerbau gibt es nur seit ungefähr 500 Generationen. Also das ist im Prinzip ein Wimpernschlag, wenn man so will. Und dann die industrielle Revolution, die gibt es nur seit ungefähr 10 Generationen, also nichts. Und jetzt haben wir das nächste Generation, Computerzeitalter, seit einer Generation. Das heißt, wir sind von diesem Zustand in diesen Zustand mehr oder weniger hineinkatapultiert worden. Wir sind aber genetisch für diesen Zustand ausgelegt und müssen hier uns zurechtfinden. Das ist eigentlich ein Testament für die große Plastizität der Menschheit, dass uns das überhaupt gelingt. Es gelingt uns nicht immer, aber nur, dass Sie ein Gefühl haben für die Zeiträume. So, unser genetisches Alter ist ungefähr 40.000 Jahre. Das heißt, wenn man jetzt Ausgrabungen macht, man kann die Genetik heute untersuchen. Wenn man einen Mensch ausgraben würde, der vor 40.000 Jahren gestorben wäre, als Baby sozusagen, man könnte ihn als Baby klonen, der wäre so wie wir. Könnte auch hier in der Vorlesung sitzen. Also seit 40.000 Jahren sind wir so wie wir. Ja? Und damals, vor 40.000 Jahren, haben die Männer ungefähr, das weiß man, 15, vielleicht 20 Kilometer am Tag zurückgelegt. So wahnsinnig viel auch nicht, aber mehr als heute. Und die Frauen ungefähr die Hälfte. Okay? Das weiß man aus verschiedenen, und wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht, aber das sind einige halbwegs zuverlässige Daten. Heutzutage, der tägliche Wegstrecken vieler Menschen in diesem Computer- und Bürozeit ist ungefähr 500, 600 Meter. Okay? Und wenn wir unser Energiebedarf, das ist eine ganz interessante Grafik, was wir hier sehen ist, wir haben, das fängt an 1900, also Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, wir passen uns schon an. Wir essen auch weniger. Aber wenn man den Nahrstoffbedarf, hier sehen wir hier, der Nahrstoff damals, vor ungefähr 150 Jahren, oder 100, ja genau so, haben wir, war das, und was man hier sieht, das war deutlich mehr als heute. Also heute haben wir einen Energiebedarf, ich habe einen Energiebedarf von ungefähr 2.500 Kilokalorien. Ja? Und damals hatten wir einen Energiebedarf ungefähr ein Drittel höher. Das lag nicht, dass wir jetzt, erst musste alles per Hand gemacht werden. Und es waren interessanterweise nicht das riesige Maloche, sondern die Kleinigkeiten. Man musste dann, es gab keine Fahrstühle, man musste Treppen viel mehr steigen, man musste per Hand waschen, alles diese Sachen. Und das führte dazu, dass unser Energiebedarf ungefähr ein Drittel höher. Die Leute haben viel mehr gegessen als heute und viel reichhaltiger gegessen als heute. Nur das war in einem Gleichgewicht. Und wir haben uns angepasst, wie wir sehen, aber wir essen immer noch ungefähr 2.800. Dabei ist unser Kalorienbedarf ungefähr 2.500. Und das führt hierzu. Und das ist das letztlich, was zu Diabetes führt. Ja? Typ 1 und Typ 2, Sie kennen ja die Unterschiede, jung, erwachsen, dünn, eher dünn, übergewichtig. Hier ist der ganz große, stirbt ohne Insulin, Insulinspiegel erhöht. Bei Typ 1, wenn die jetzt behandelt werden, sind die Fette normalerweise im Normbereich, während Typ 2 geht meistens mit einem sogenannten metabolischen Syndrom einher. Das ist eine Erhöhung der Fette, insbesondere des LDL-Cholesterins, Absenkung des HDL-Cholesterins, hohe Triglyceridwerte. Das ist eher sporadisch. Hier gibt es eine große genetische Komponente. Familiär tritt das auf, tritt rasch auf, tritt schleichend auf, so. Was sind die Komplikationen? Die habe ich Ihnen, die diabetische Ketoazidose ist heutzutage ganz selten geworden durch die bessere Behandlung. Und ein hypoglykämischer Schock durch eine zu hohe Insulindosis ist auch heutzutage selten geworden. Das hyposmalische hypoglykämische Koma sieht man bei Typ 2. Das war eigentlich eine Nebenwirkung von Metformin, ist auch heute viel seltener geworden. Was uns beschäftigen aber, sind die Langzeitkomplikationen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben einen Alterungsprozess, okay? Wir altern alle. Und man kann in etwa sagen, man ist so alt wie seine Gefäße. Ja? Das ist zwar sehr plakativ gesagt, aber man kann ein bisschen so darüber nachdenken. Und für unser Gefäßbaum ist Diabetes Typ 2 so, als ob man den Fuß immer Gas gibt, die ganze Zeit. Und man hat eine der Alterungsprozess im Gefäßsystem wird beschleunigt. Das ist das, was passiert mit Diabetes mellitus. Und die zweite Sache ist, also es gibt drei Arten von Komplikationen bei Diabetes mellitus. Ich baue mir selber, ich habe ein relativ schlechtes Gedächtnis, Eselsbrücken. Okay? Also es gibt drei Komplikationen. Das sind die makroangiopathische Komplikation. Das ist diese beschleunigte Arteriosklerose. Dann gibt es die mikroangiopathische Komplikation. Das sind eine Störung der Kapillare, wo die Kapillare undicht werden. Die passieren in zwei Orten im Wesentlichen, im Auge. Das ist diese diabetische Retinopathie und in der Niere, die diabetische Nephropathie. Und dann eine Störung, eine Neuropathie. Das, man hat eine periphere Neuropathie. Das hat möglicherweise mit einer Störung der Kapillaren zu tun, aber wir wissen, wir verstehen auch nicht genau die Ursache. Das sind aber die drei großen Komplikationen. So, die meisten Patienten, da will ich das jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber die meisten Patienten haben schon, wenn sie das erste Mal Diabetes, wo das erste Mal Diabetes bei ihnen diagnostiziert wird, haben bereits Komplikationen. Die Lebenserwartung, sehen Sie hier, wird generell um 10 Jahre verkürzt. Ne? Also Diabetes mellitus ist ja keine Lappalie. Es gibt viele oder einige Krebssorten, die sind weniger letal als Diabetes oder verkürzen die Lebenserwartung um weniger als Diabetes mellitus. Das heißt, nur weil man sagt, ein bisschen Alterszucker und so, soll man das nicht sehen. Schon eine ernsthafte Sache. Komplikationen, hier sehen Sie im Auge, Sie sehen hier, dass diese Gefäße sprießen, diese neuen Gefäße sind nicht sehr gut. Die lecken, die können auch bluten und das führt dann, das kann auch sein, dass man in den Glaskörper hineinblutet und dann zieht sich der Glaskörper zusammen. Es kann zu einer Ablösung der Netzhaut kommen. Deshalb ist es ganz wichtig, man kann das behandeln mit Laserbehandlung, dass man die wegmacht. Hier in der Niere, das ist im Prinzip dasselbe, diese Schlingen, die normalerweise offen sind, werden gefüllt mit einer Proteinsubstanz, auch weil die Gefäße lecken. Und danach gehen die Glomeruli nach und nach zu. Und hier die verschiedenen Komplikationen der Arteriosklerose. So, was sind die Kriterien? Die Kriterien waren, früher haben sich am Zucker orientiert. Heutzutage orientiert man sich am HbA1c-Wert. Und da will ich das mal drauf schnell gehen. Also das ist jetzt, was ist HbA1c? Es ist so, dass alle Proteine, die wir im Kreislauf haben, die werden verzuckert. Das nennt man die Amadori-Reaktion. Das ist eine nicht-enzymatische Reaktion, wo an den Aminresten Glukosemoleküle angebaut werden. Und die Menge an Proteinen, die verzuckert wird, hängt von zwei Sachen zusammen. Wie lange dieses Protein in dem Blut herumschwirrt, und wie hoch die durchschnittliche Glukosekonzentration war über diese Zeit. Und das passiert auch mit Hämoglobin. Hämoglobin hat einen Vorteil, was ist die durchschnittliche Lebensdauer einer roten Blutzelle? So 110, 120 Tage, so ein paar Monate. Und so hat man dann einen relativ langen Zeitraum. Man hat festgestellt, es gibt das normalerweise, was wir haben, ist HbA0 nennen wir das, wir haben ein bisschen fetales Hämoglobin, aber das werden wir jetzt vernachlässigen. Von diesem HbA ist ungefähr 5% verzuckert und dann ein kleiner Teil davon, oder entschuldige, der größere Teil davon ist verzuckert an einer bestimmten Stelle, das ist an N-terminalen Lysinrest der Beta-Kette. Also das ist eine definierte molekulare Substanz, die man genau nachweisen kann und das nennen wir HbA1c. Können wir ganz genau messen. Wir müssen das aus dem Vollblut gewinnen natürlich. Also das kann man nicht aus Serum messen. Ganz wichtig ist, es gibt bestimmte Sachen, die da stören. Zum Beispiel, wenn man eine Sichelzellanämie hat oder eine Thalassämie, ist die Lebensdauer der Erythrozyten sehr verkürzt. Das kann die Messungen stören. Das ist hier auch bei einer hämolytischen Anämie. Dann gibt es bestimmte seltene Sachen, die sind nicht so wichtig. Das sind die neuen Kriterien. Man misst HbA1c, ist er unter 6,5%, über 6,5% oder gleich 6,5% ist das ein Diabetes mellitus. Zwischen 5,7 und 6,4% ist eine Zwischenstufe und unter 5,7% ist kein Diabetes mellitus. In dieser Zwischenstufe muss man eine orale Glukosetoleranztest machen und ist dann der Glukosetoleranztest, ist der Zucker, der zwei Zuckerwert über 200 oder gleich 200 oder der Nüchternwert über 126 hat man dann Diabetes. Ist der in der Mitte, hat man dann eine, das werde ich drauf kommen, dann ist er dann unter 100 oder der 2-Stunden-Wert unter 240, hat man kein Diabetes mellitus. Das tut mir leid, dass wir dieses Schema hatten. Früher haben wir Diabetes mellitus nur anhand des Zuckerwertes bestimmt, fand ich besser, war auch, konnte man sich ganz gut merken. Heute ist es durch diese und dann hat man gesagt, ja, die ganzen Kliniker und ich auch orientieren uns am Prozentwert. Und man hat gesagt, nein, das ist nicht wissenschaftlich genug. Jetzt wollen wir das an Millimol pro Mol. Das steht in der wissenschaftlichen Literatur. In der Praxis orientiert sich kein Mensch daran. In der Praxis sind es die Prozentwerte. Hier müssen Sie merken, 6,5%, das ist eigentlich der Schlüsselwert. Ist der HbA1c-Wert über 6,5% oder gleich 6,5%, ist großes Warnzeichen. In der Praxis würde man einen solchen Wert immer kontrollieren, weil Diabetes mellitus ist natürlich bei der Erstdiagnose, da muss man ganz sicher sein. Aber wenn sich der Wert bestätigt, dann kann man davon ausgehen, das ist es ja. So. Und dann in der Mitte macht man den Glukosetoleranztest, das will ich darauf zurückgehen. Hier kommen wir hier. Glukosetoleranztests und diese Kriterien sind wichtig, weil die oft in Prüfungsfragen kommen, auch in der schwarzen Reihe. Glukosetoleranztest ist da ein Liebling. Hier sind die Kriterien. Die Voraussetzungen sind, dass man nicht hungert. Also man muss sich normal, 2-3 Tage normal ernähren, bevor man einen Test macht. Warum sage ich das? Viele Patienten, die wollen natürlich dem Arzt gefallen, also hungern sie vor dem Arztbesuch. Weil die wollen einen guten Wert haben, damit der Arzt zufrieden ist. Das klingt komisch, ist aber so. Und die Patienten, die müssen sich normal ernähren, weil sonst hungern sie. Und wenn sie dann hungern, ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse schläft so ein bisschen ein. Und dann kann es zu einer verzögerten Insulinreaktion kommen. Und man hat einen falsch positiven Wert. Der Patient hat keinen Diabetes mellitus, aber man denkt, dass er einen hat. Und dann sollten die vor dem Test nüchtern sein, das heißt, man macht den Test meistens früh morgens und die essen dann seit dem Abendbrot nichts mehr. Dann dürfen sie in dem Test nicht zum Beispiel joggen gehen während des Tests, weil das würde den Zucker verbrennen. Die sollen da liegen oder sitzen, die dürfen auch nicht rauchen, weil Rauchen erhöht auch die Umsatzrate, um den Test nicht zu verfälschen. Und es gibt auch bestimmte Medikamente, vor allem Corticosteroide, die können dann Diabetes auslösen, da muss man das auch berücksichtigen. Dann nimmt man das Blut ab, man nimmt das ab in einem Blutglukoseröhrchen. Früher hatten wir Fluoridröhrchen, jetzt gibt es 2 Röhrchen, das zweite heißt Glucoexakt. Beide Röhrchen haben dasselbe Prinzip. Das sind Substanzen drin, die im Prinzip die Glucose-Oxidase-Reaktion in den Erythrozyten hemmen. Also es ist so, dass die Erythrozyten enthalten ein Enzym, Glucose-Oxidase, und bei Raumtemperatur wird der Zucker im Blut verstoffwechselt durch die Erythrozyten, sodass die Blutglucose-Konzentration sinkt um etwa 8 Milligramm pro Deziliter pro Stunde. Also wenn jemand jetzt einen diabetischen Wert hat, also sage ich mal 140 oder 150, und dann lässt man kann das einfach dann die Blutprobe 3 Stunden in einem falschen Röhrchen auf der Fensterbank liegen, hat er kein Diabetes mehr. Und das habe ich mal vor ein paar Jahren vor Hausärzten einen ähnlichen Vortrag gehalten, und dann sagte er, ja, sagt er, das merke ich auch, die sind viel besser eingestellt im Sommer als im Winter. Ja, hat er tatsächlich so. Also da muss man das richtige Röhrchen nehmen für die Blutzucker, dass der Zucker nicht verfälscht wird. Der Patient muss dann diese Glucose, 75 Gramm für einen ausgewachsenen Erwachsenen, innerhalb ein paar Minuten, man kann das nicht nippen, über 2 Stunden, relativ rasch trinken, und dann misst man den Wert vor der Glukosegabe und 2 Stunden danach. So wird das gemacht. Hier sehen Sie das. No food, drink glucose 2 hours later. Und diese Frau sieht tatsächlich auch wie jemand aus, die einen Typ 2 Diabetes mellitus haben könnte. Okay. So, das habe ich ja gesagt. Wichtig ist Folgendes, ich wollte darauf zurückkommen. Wenn man jetzt in dem Blutzucker, Sie haben ja gesehen in dem HbA1c-Wert, wenn wir in der Mitte sind, muss man einen Glukosetoleranztest machen. Die Glukosetoleranztest sortiert den Patienten entweder Diabetes mellitus oder normal. Aber viele landen in der Mitte. Und diese Diagnose, wenn der Nüchternwert zwischen 110 und 125 ist und der 2-Stunden-Wert zwischen 140 und 199 Milligramm pro Deziliter ist, hat dieser Patient eine gestörte Glukosetoleranz. Eine gestörte Glukosetoleranz ist eine eigenständige Diagnose. Es ist ein sogenannter Prädiabetes. Dieser Patient, warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil alle Patienten, die Diabetes mellitus Typ 2 haben, haben über mehrere Jahre eine gestörte Glukosetoleranz gehabt. Und wenn man jetzt in dieser Zeit interveniert hätte, zum Beispiel durch Gewichtsreduktion, hätte man die Entstehung des Diabetes mellitus verhindern können. Und es ist ja so, dass das Risiko, was Arteriosklerose und so weiter angeht, das ist ja nicht so, dass es bei 160 Milligramm pro Deziliter so eine Art Fallbeil gibt. So, kein Risiko, sondern es ist ein Kontinuum, sodass auch diese Patienten ein etwas erhöhtes Risiko haben. Und man muss die in Augenschein nehmen, weil hier kann man sozusagen intervenieren und Schlimmeres verhindern. Also es ist eine eigenständige Diagnose. So, das habe ich jetzt alles schon erklärt. Hier machen wir es schon. Okay. Wichtig ist auch, es gibt Unterschiede, das müssen Sie für die, im Grunde genommen, es gibt zwei Proben, die wir haben. Das eine ist aus der Vene. Ja? Die Patienten natürlich, wer hat hier jemanden in der Familie mit Diabetes Typ 1? So 1, 2, 3 und mit Diabetes Typ 2? Sehen Sie, wie viele das sind? Hoch, damit alle sehen können. Ja, so. Und die meisten Patienten mit Diabetes Typ 2, die nehmen ja nicht venöses Blut ab. Also ich auch übrigens, deshalb habe ich die Hand gehoben. Also die meisten, die nehmen, sondern aus den Kapillaren. Und kapillares Blut ist in etwa wie arterielles Blut, okay? Das kann man sich gut merken. Und man sieht hier, der Blutzuckerkonzentration im kapillaren Blut ist ein bisschen höher als im venösen Blut. Das kann man ja sich ganz gut erklären, weil während das Blut durch die Organe fließt, wird natürlich Zucker verstoffwechselt. Nicht? Also das heißt, wenn man jetzt, der Punkt ist folgendes, wenn Sie jetzt den Zucker messen aus der Fingerbeere oder aus dem Ohrläppchen mit einem Gerät, dann sollen Sie den Wert messen mit dem Vorwert mit einem solchen Gerät und nicht mit dem Vorwert aus dem venösen Blut. Oder wenn Sie das, dann müssen Sie das einfach in Kauf nehmen, dass aus der Fingerbeere der Zuckerwert etwas höher wird, ohne dass der Patient schlechter eingestellt ist. Verstanden? Also wichtig ist, richtiges Röhrchen nehmen, wenn Sie es aus der Vene machen und wenn Sie den Wert vergleichen, immer mit einem ähnlichen Wert Vorwert vergleichen oder in einfach im Hinterkopf haben, dass aus der Fingerbeere dass die Zuckerkonzentration etwas geringer sein wird als aus der Vene. Okay. Habe ich alles schon gesagt. Heute wird das im Labor gemessen, Zucker, auch auf diesen Teststreifen. Die Reaktion ist, das wird umgesetzt durch Hexokinase in Glucose, 6-Phosphat und NADP. Und dann wird das, NADPH wird generiert. All diese Teste, die haben eine lange und die enden dann bei NADPH, weil die meisten Analysegeräte einen Detektor haben für die NADPH-Konzentration. Das heißt, man versucht die Reaktion zu machen, dass es eine gemeinsame Endstrecke gibt, damit man den einen Detektor benutzen kann. Verstehen Sie? Aber Glucoseoxidase ist die Standardmethode. Hexokinase, hier sehen Sie, das ist die Methode, die man meistens hat. Hexokinase ist nicht ganz so spezifisch für Glucose, wird aber in den meisten Geräten verwendet. Es gibt dann die Referenzmethode mit Glucoseoxidase. Glucoseoxidase ist die Referenzmethode, wie gesagt. Heutzutage sind die Geräte so gut, dass man sich darauf verlassen kann, dass die gut funktionieren. Ja? Und die funktionieren auch auf dem enzymatischen Prinzip, dass NADPH freigesetzt wird. Ja? Okay. Was man machen muss, man muss an die anderen Sachen, die Patienten, man muss an den Urin denken, insbesondere Albumin, ob die einen Harnwegsinfekt haben, weil das kann einen Diabetes verschlimmern, also eine Infektion. Nierenfunktion muss man dran denken, Langzeitparameter, Fette, Schilddrüsen ist nicht so wichtig, kann man gelegentlich machen oder Autoantikörper, da komme ich nochmal drauf zurück. So, Antikörperuntersuchungen, als die rauskamen, hat man gedacht, die würden uns sehr weit bringen. sind sie leider nicht. Bei Typ 1 Diabetes sind die nachweisbar gegen Inselzellen bei ungefähr 80%. Gegen dieses Enzym Tyrosinphosphatase 1A, 2A ungefähr 3/4 und Glutamate-Carboxylase ungefähr 60%. Der Punkt ist, was wir heute sagen, wir sehen zwei Sachen. Bei Kindern haben wir früher nur Typ 1 Diabetes mellitus gesehen. Seit einiger Zeit, wo die Kinder richtig dick werden, sehen wir Typ 2 Diabetes mellitus bei Kindern. Und es ist in der Praxis nicht ganz so einfach, weil man kann Typ 1 Diabetes mellitus und dann hat man so eine Art, man nennt das so Honeymoon Period, also eine Art so Flitterwochenperiode, heißt es übersetzt. Das heißt, es kann der Pankreas kann sich ein bisschen erholen und dann kann der Insulinspiegel nochmal ein bisschen ansteigen. Das heißt, es kann jemand haben mit Typ 1 Diabetes mellitus mit Restinsulin. Also das zu unterscheiden ist nicht immer ganz einfach und dafür sind diese Antikörper, dafür werden die meistens heute benutzt, weil wenn die positiv sind, sehen Sie hier, ist es ein Zeichen für einen Typ 1 Diabetes mellitus. Die andere Sache ist, wenn die erhöht sind, die Spiegel, also bei zum Beispiel Glutamat-Decarboxylase positiven Patienten, wenn die orale Antidiabetika halten, werden die irgendwann mal Insulin zeigen. Also das ist eine schlechte Prognosemarker. Aber im Prinzip werden die heutzutage nur benutzt, wir kriegen die ganz selten bei uns im Labor. Und wenn, dann werden die bei diesen, die kommen aus den Dialysepraxen und das sind bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, wo man nicht ganz sicher ist, ist es Typ 1 oder Typ 2, das ist die Hauptindikation. Interessanterweise haben die keine Funktion in der Pathogenese. Das will ich jetzt Ihnen sagen. Ich hatte Ihnen gesagt vorhin, wie wichtig dieses Stadium ist, des Prädiabetes oder der gestörten Glukosetoleranz, gestörte Glukosetoleranz. Einer der Hauptprobleme des Typ 2 Diabetes mellitus ist die Glomerulosklerose. Und Diabetes ist bei weitem die häufigste Ursache für Nierenversagen und Dialyse in Deutschland. Ja? Und wenn man jetzt Diabetes mellitus bekommt, das Erste, was man findet, ist interessanterweise eine scheinbare Verbesserung der Nierenfunktion. Das heißt, das Erste, was man sieht, ist eine Hypertrophie der Glomeruli und eine Zunahme der Filtrationsrate. Und wenn man da biopsieren würde, würde man nichts sehen. Man sieht hier eventuell eine Mikroalbuminurie. Mikroalbuminurie ist eine leichte Erhöhung, eigentlich müsste es heißen Oligoalbuminurie, also wenig Albumin. Das Albumin ist ja nicht kleiner als sonst. Und wenn man das aber übersieht, das nächste, wenn man eine Biopsie machen würde, würde man kleine, so feingewebliche Veränderungen, eine kleine Vernarbung sehen. Die glomeruläre Funktion fällt in den Normalbereich zurück, aber Sie sehen hier, wir haben hier eine normale Eiweißausscheidung. Und hier, diesen Punkt müssen wir hier entdecken, wo wir zwischen 30 und 300 Milligramm Eiweiß pro Tag, weil dieser Patient hat eine beginnende Glomerulosklerose. Und ich habe Ihnen die Glomeruli gezeigt. Wenn diese Glomeruli einmal verloren sind, kommen die nie wieder. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen Glomeruli. Auf jede Seite ungefähr 750.000. Und wenn die eingehen, kommen die nicht wieder. Mit einer Niere können wir gut leben. Aber wenn die Anzahl der Glomeruli, wenn man jetzt zum Beispiel bei Ratten eine Heminephrektomie macht, eine Niere passiert nichts. 3/4 Nephrektomie geht auch noch. Aber wenn wir nur vielleicht ein Sechstel oder so, ab ein Viertel wird es ungefähr kritisch. Die Anzahl der Glomeruli ist so gering, dass sie müssen die ganze Last der Filtration übernehmen. Und selbst bei völligen gesunden Glomeruli werden diese verbleibenden Glomeruli untergehen, eins nach dem anderen. Die gehen so einzeln aus, so muss man sich so vorstellen, so wie Lichter. So. Und die kommen nicht wieder. Das heißt, wenn die Nierenfunktion einen bestimmten Punkt unterschritten hat, wird man, wenn man lang genug lebt, früher oder später in ein Nierenversagen landen. Man kann das auf ein Blatt Papier tatsächlich aufzeichnen. Da kann man nichts gegen tun. Also ist die Aufgabe, im Vorfeld was zu machen. Und hier geht es darum, diese, weil hier haben wir die Grenze der Umkehrbarkeit. Wenn wir hier eingreifen, wenn wir den diabolischen Prozess stoppen können, bildet sich alles zurück. Wenn wir das nicht machen, gehen wir in die nächste Stufe. Hier sehen wir hier die Albuminausscheidung mit. Man hat dann eine klassische Albuminurie. Die Nierenfunktion sinkt und dann endet man dann in der Niereninsuffizienz. So. Therapiekontrolle, Blutzuckerkontrolle, das will ich jetzt heute. Also ganz wichtig ist bei Typ 2 Diabetes mellitus den Zuckerstatus, den Fettstatus zu messen. LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride einmal im Jahr, weil diese Patienten sehr, sehr oft eine Fettstoffwechselstörung haben. Und dann hat man zwei Sachen. Man hat einen Diabetes und die Fettstoffwechselstörung. Also da gehen die Gefäße erst recht kaputt und dann die quantitative Albuminausscheidung. Optimale Einstellung ist HbA1c bis 6,5%. Das ist eine optimale Einstellung. Ich will Ihnen jetzt aber hier ein paar Sachen zeigen. Wenn Sie 5 Minuten Geduld haben können. Ja? Also, das sind Daten, die Sie hier sehen. Es gibt in England, das nennt sich UKPDS, UK Prospective Diabetes Study. Die haben das nationale Gesundheitssystem, sie haben eine gute Überwachung und haben dann geguckt, wie war die Entwicklung von Komplikationen im Vergleich zum HbA1c-Wert. Okay? Verstanden? Und hier hat man zum Beispiel, hier ist HbA1c 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Und hier ist Amputation oder Tod durch periphere vaskuläre Erkrankung, durch eine periphere Arteriosklerose. Also viele Studien leiden darunter, dass die Endpunkte weich sind. Man kann sie nicht genau definieren. Aber Tod oder Amputation, das ist für mich eine sehr aussagekräftige Studie, weil das kann man nicht fälschen. Weder den Tod noch die Amputation. Das ist ein sehr harter Endpunkt. Und wenn Sie hier gucken, Sie müssen darauf schauen, das ist eine logarithmische Skala. 0,5, 1, 10. Okay? Nicht 2. Ja? Und Sie sehen, also Sie sehen hier, dass hier zum Beispiel bei einem Blutzuckerwert, HbA1c-Wert von 8%, hier sind wir bei etwa 5, dass das Risiko für Tod oder Amputation ungefähr 5-mal höher ist als bei einem Patienten mit normalem Blutzucker. Hier sehen Sie zum Beispiel mikrovaskuläre Endpunkte, das ist Auge, Niere, dasselbe, ungefähr 5-fache. Hier sehen Sie Herzinfarkt nicht ganz so, ungefähr das 2-fache. Schlaganfall auch ungefähr das 2-fache. Katarakt ungefähr das 2-fache. Also Sie sehen, dass die Patienten, die schlecht eingestellt waren, ein deutlich schlechteres Outcome hatten, als die, die gut eingestellt waren. Also hat man dann den Umkehrschluss gemacht und hat gesagt, okay, dann muss unser Ziel sein, bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus möglichst einen HbA1c-Wert von 6,5 zu erreichen. Ist ja logisch, oder? Dann kommen wir an dieser Kurve, kommen wir hier runter. Okay? Und es gibt einige Studien, 3 große Studien, die sind vor ein paar Jahren veröffentlicht worden in Amerika. Und da hat man das richtig gemacht. Das heißt Advanced Accord und Veterans Administration. Alle sehr gute Studien mit typischen Diabetes-Patienten, also nicht irgendwie komisch selektiert, im typischen Alter. Und man hat gesagt, okay, wir wollen jetzt machen Usual Care, normale Behandlung. Und dann wollen wir die anderen richtig prügeln. Wir fangen erstmal an und dann tun wir Metformin rein und und wenn das nicht geht, dann tun wir nochmal Sulfonylharnstoff rein und wenn das nicht geht, tun wir noch Insulin obendrauf und wir werden jetzt Teufel komm raus 6,5 erreichen und wollen gucken, ob sie an diesen Kurven nach unten kommen. Okay? So, das waren die hier. Hier sind die Ergebnisse. Wir wollen hier gucken auf Tod alle Ursachen. Bei der Akkordstudie, also erstmal wollen wir gucken, mittlerer HbA1c-Wert, hat man das Ziel erreicht? Hier kann man sehen, jawohl. In der normal behandelten Gruppe 7,5. Entschuldigung, hallo, hallo. So, also hier hat man hier 6,4 gegenüber hier 6,4 gegenüber 7. Diese Gruppe war etwas älter, aber hat man auch hier, also man kann sehen, Klassenziel erreicht. Im Wesentlichen schon, oder? Ja. Und hier, guck mal, was passiert ist. Entschuldigung. Tod aller Ursachen. Hier hat man in der Gruppe hier 5 gegenüber 4% sind gestorben. Aber die Mortalität ist ja in der falschen Gruppe. Und dieser Unterschied ist signifikant. Hier hat man keinen Unterschied gefunden statistisch. Hier auch tendenziell eine erhöhte Mortalität in der intensiv behandelten Gruppe. Und das war für viele andere Sachen. Hier hat man viele, erhöhte Mortalität hat man erkauft, sich erkauft durch wesentlich mehr Komplikationen. Schauen Sie hier. Also, was man gesehen hat, ist, dass diese intensive Behandlung, die hat auf jeden Fall nicht das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Möglicherweise haben wir die Patienten sogar geschadet. Die alten Hausärzte, die haben immer gesagt, da muss man ein bisschen mit solchen Sachen vorsichtig sein. Je älter ich werde, desto merke ich, es ist wie bei den Eltern. Wenn man 18, wenn man so 16, 15 ist, denkt man, die Eltern wissen gar nichts. Und wenn man 22 ist, wundert man sich, wie viel sie gelernt haben in ein paar Jahren, so seitdem man nur 18 war. Und hier ist es auch so, wenn man Arzt ist, wenn man ein bisschen älter ist, dann merkt man in der Zeit, dass man ein bisschen konservativ sein soll. Und woran liegt das? Man hat auch einige Medikamente, zum Beispiel dieses Medikament, hat man vom Markt genommen. Das ist eine Thiazolidindione. Ich kann mich erinnern, als die auf den Markt kam mit großen Tralala, die musste man dann wieder vom Markt nehmen. Und hier auch, was man auch wissen muss, das ist eine Arbeit aus dem Deutschen Ärzteblatt, ein paar Jahre alt, aber hat sich daran nichts geändert. Was ist schlimmer für den Patienten, die Hyperglykämie oder die Hypoglykämie? Und der Grund ist, dass man festgestellt hat, dass wenn man jetzt Einweisung in der Klinik wegen Hypoglykämie, also eine schwere Hypoglykämie, wenn das einmal passiert, ist das Risiko einer Demenz um 40% erhöht. Wenn man 2 schwere hypoglykämische Episoden hat, ist das Demenzrisiko um 80% erhöht und dann verdoppelt. Das ist ja nicht verwunderlich, weil ich habe Ihnen ja gezeigt, dass das Gehirn Glucose braucht. Ja? Das heißt, wir treiben ein bisschen den Teufel mit Beelzebub aus. Und man ist ein bisschen schon von dieser intensiven Behandlung weggekommen. Was ist das Rätselslösung? Was kann man machen? Das will ich jetzt. Also hier wollte ich nur sagen, das ist Voltaire, 1694 geboren. Ärzte schütten Medikamente, von denen sie wenig wissen, zur Heilung von Krankheiten, von denen sie weniger wissen, in Menschen, von denen sie nichts wissen. Das ist ein paar Jahrhunderte alt, aber manchmal ist das tatsächlich so. Hier will ich Ihnen sagen, nur damit beenden, es gibt vielleicht einen Ausweg. Diese Studie ist mir vor ein paar Jahren aufgefallen, war eine kleine Studie in einer kleinen Zeitschrift, ungefähr 25 Patienten. Und man hat gemerkt, bei Patienten, die sehr übergewichtig waren und die eine Magenverkleinerung hatten, dass diese Patienten, dass ihr Diabetes sich verbessert hat. Und man hat gedacht, das hat vielleicht damit zu tun, dass es irgendwelche Hormone gibt in der Magenwand und so weiter. Aber einige, und Chirurgen denken ganz einfach, die haben gedacht, nein, das liegt daran, dass sie einfach weniger Kalorien bekommen. Und in dieser Studie, das war tatsächlich ein Chirurg, und er hat die Patienten auf, 800 Kilokalorien pro Tag gesetzt. Also die hatten so eine Art Astronautenkost bekommen und haben dann ein bisschen, 600 Kilokalorien pro Tag, haben dann ein bisschen Vitamine und so dazu bekommen. Und hier sind die Ergebnisse. Keine weitere Diabetestherapie. Also es waren alle klassische Patienten. Er hat sie 600 Kilokalorien, paar Vitamine, sonst nichts. Ja? Und was hat man gefunden? Hier sehen wir Blutzucker. Und was Sie sehen hier ist, dass der Blutzuckerwert, das sind Millimol pro Liter, innerhalb von ungefähr einer Woche sich normalisierte. Was wir hier sehen, ist, dass lang bevor man Gewicht abgenommen hat, in einer Woche kann man kein Gewicht verlieren, Sie sehen hier die Glukoseproduktion in der Leber. Das ist auch ein Ausdruck dieser Insulinresistenz. Und auch das komme ich darauf zurück, dass die sich sehr, sehr schnell normalisierten. Und ich habe, als ich Medizinstudent war, habe ich gelernt, dass der Patient mit Typ 2 Diabetes mellitus Zunächst mal kriegt er eine Diät, aber dann braucht er irgendwann Tabletten. Und irgendwann mal enden die meisten mit Insulin. Das ist in der ist Ihre Freundin, schläft sie da? Hallo? Hallo? So, also die meisten werden irgendwann mal Insulin brauchen. Und ich hab das so gelernt, dass die Betezellen in den Langerhanschen Inseln, dass sie überfordert sind. Die machen mehr und mehr Insulin und der Zucker geht nicht runter, dann machen sie nach und dann irgendwann mal sind sie erschöpft und sterben. Was er gemacht hat, er hat die Patienten durch die Röhre geschickt und hat festgestellt, dass sie eine Verfettung haben, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Und es ist so, er sagte, nein, diese Betezellen, die sind ja nicht tot, die schlafen nur, wie Dornröschen. Und dann, wenn man der Prinz kommt oder der Apfel fällt aus dem Mund, ja, dann wachen sie wieder auf. Und dieser Apfel ist die toxische Wirkung der freien Fettsäuren. Und wenn man durch Ernährung diese freien Fettsäuren wegnimmt, dann normalisiert sich das. Und die Zellen fangen an, wieder zu funktionieren. Und das ist keine Langzeitsache, dass man sehr fett ist, sondern das ist ein sehr aktiver metabolischer Prozess. Und ich glaube, viel mehr werden wir in der Zukunft, das wird die Behandlung sein, dass wir uns, die Medikamente wird man brauchen natürlich, aber wir müssen viel mehr auf diese Lifestyle-Faktoren, Bewegung, Gewicht, und was man sieht, man muss nicht alles normalisieren, ein bisschen Gewichtsreduktion, ein bisschen mehr Bewegung, vor allen Dingen in dieser prädiabetischen Phase. Und da können wir viele erreichen, wollte ich nur sagen. Okay, danke sehr.